herzlich willkommen zur 22. Folge von Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir einmal im Monat über alles rund um den Handball-Rekordmeister THW Kiel, aber blicken auch immer wieder über den Tellerrand hinaus. Wir, das sind meine Kollegin Corinna Kern. Hallo Corinna.
Hallo Tamu.
Und ich, Tamu Schwarz. Und heute begrüßen wir Sie ausnahmsweise, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer Sonderfolge zum Start der neuen Saison in der Handball-Bundesliga. Hinter dem THW und damit auch hinter uns liegt jetzt eine ziemlich spannende Vorbereitung. Die Liga steht jetzt in den Startlöchern, der Supercup ist ausgespielt, die Füchse dürfen sich den Pott zum ersten Mal in die Vitrine stellen. Und ich glaube, es gibt ziemlich viel zu bequatschen über den THW Kiel, über die Konkurrenten aus Nord und hauptsächlich Ost, den Kieler Krankenstand im Besonderen und all das, was uns erwartet. Fangen wir mal an mit dem
Zebra-Formcheck.
Corinna, sag doch mal, wie siehst du denn den THW Kiel? In welcher Form, in welchem Zustand nach der Vorbereitung, die wir jetzt zuletzt ja auch sehr eng begleitet haben?
Ja, nach der Vorbereitung ist tatsächlich immer das Thema im Raum, ja, Belastungssteuerung und natürlich auch nach den Olympischen Spielen das Thema, wir haben Verletzte, wir haben Spieler, die vielleicht nicht mehr ganz so fit sind, die vielleicht auch mental nicht ganz so fit sind. Und um jetzt den Bogen zu spannen zum THW, ja, sie müssen auf jeden Fall jetzt am kommenden Donnerstag schon auf 4 Spieler verzichten.
Mindestens.
Also hinter 2 steht auch noch ein Fragezeichen. Ja, lass uns direkt mal anfangen mit Nikola Bilic. Der fällt aus, definitiv.
Wir können ja mal vorwegnehmen, die beiden, die ohnehin operiert wurden und lange ausfallen.
Ja, also genau. Thomas Schmirkwa fällt natürlich aus. So wohl auch Harald Reinkind, der noch bis nächstes Jahr ausfällt. Elias hat gerade mit Knieschmerzen seine Probleme und wird auf jeden Fall auch am kommenden Donnerstag ausfallen. Er ist auf jeden Fall auch noch nicht mental auch in der Verfassung, jetzt so ein Spiel zu tragen, wo es einfach jetzt einfach schon um Punkte geht. Mhm. Es ist kein Spiel zum Reinkommen. Er befindet sich schon seit Wochen im Aufbautraining. Das heißt, auch da handballspezifisch kaum am Trainieren gewesen. Nikola Bilic war immer mal wieder jetzt auch zu sehen bei den ein oder anderen Testspielen, wo er sich aufgewärmt hat, auch schon mitgespielt hat. Aber auch er wird am Donnerstag ausfallen. Und hinter, ja, Pekeler und Rune Dahmke steht auch noch ein Fragezeichen, ob die wirklich am Donnerstag dann dabei sein können.
Wenn wir Thomas Mirkwa mal ausklammern, nicht weil seine Verletzung irgendwie weniger wichtig oder schlimm ist, sondern weil der THW auf der Torhüterposition mit Samir Belhassen und besonders ja auch Andreas Wolf gut besetzt ist, dann muss man schon festhalten mit Harald Reinkind im rechten Rückraum, aber auch mit Elias Ellefsen, Aschipa Götu und Nikola Bilic, die beide ja für die Rückraummitte vorgesehen sind, die sich beide auch noch nicht einspielen konnten, beispielsweise mit Emil Madsen, der im rechten Rückraum als Neuzugang dazugekommen ist und die ja einen riesigen Rückstand haben, auch was das Handballerische angeht. Da fehlt auf jeden Fall richtig, richtig viel Gewicht im Kieler Spiel. Und kann man auch nur hoffen, dass nicht noch mit Rune Dahmke und Henrik Pekeler 2 weitere Ausfälle hinzukommen und der THW ohne 6 nach Mannheim reisen muss.
Ja.
Wir haben ja schon mal drüber geredet, wie der THW das auffangen wird. Also ich denke mal, die logischste Lösung, was Harald Reinkind angeht, ist natürlich Neuzugang Emil Madsen. Ich habe es eben schon gesagt. Dann steht mit Henry Papst noch ein Youngster bereit.
Aber trotzdem erstmal sehr viel, was auf Emil Madsen erstmal als Neuzugang erstmal lastet, hat er selber auch gesagt. Es ist schon eine Herausforderung, erstmal neu in einem Team zu sein und dann halt eben mehr oder weniger allein auf einer Position zu sein und das auch tragen zu müssen. Wenn man noch nicht alle Spielsysteme kennt und versteht auch und dass ja auch die Sprache irgendwo auf am Ende auch eine Barriere, ne? Was man jetzt auch nicht außen vor lassen darf.
Ja, und bei den anderen beiden, also insbesondere Elias Ellefsen, Aschipa Götu, war, glaube ich, schon, das hat Philipp Jicher, der Cheftrainer, auch gesagt, war schon vorgesehen, viel Last zu tragen auf der Rückraummitte. Nikola Bilic ist auch eine Option für die Position und schwupps sind beide weg. Und wer bleibt? Das ist der Routinier Domagoj Duvniak. Das ist auch gut. Der hat immer noch eine Klasse und eine Aura, die er mitbringt. Aber das sorgt natürlich auch für einen Dominoeffekt, denn ein Domagoj Duvnjak, der vorne über 60 Minuten eventuell gefragt sein könnte, der wird wahrscheinlich eher nicht defensiv so sehr in Erscheinung treten wie sonst. Und der ist besonders in der offensiven Deckung natürlich eine Waffe. Da entstehen so Folgeprobleme. Ja,
wenn der eine Dominostein umklappt, ja, dann kommen die anderen. Ist die Frage, wann die anderen hinterherkommen, ne? Also wenn man es mal ganz runterspielt, fehlt ja im Endeffekt sogar echt ein Team, auf das man eigentlich
wenn
setzen
alle
kann. Wenn alle ausfallen, ja. Also wenn wir jetzt alle, die wir aufgezählt haben, ausfallen, dann ja, fehlt ein Team sozusagen in der Hinterhand. Und auch viele Schlüsselspieler. Ja. Also zumindest stehen hinter Peke und hinter Rune Fragezeichen, wo du sagst, die sind schon auch wichtig und essentiell fürs Team.
Trotzdem muss man sagen, gab es in der Vorbereitung auch viel Licht. Man darf ja die Testspiele nicht überbewerten. Das ist ja auch immer so eine Möglichkeit, vieles auszuprobieren, die Neuzugänge einzubauen, die Neuzugänge an das Team zu gewöhnen und umgekehrt. Wenn ich jetzt mal auf die namhaften Gegner in der Vorbereitung schaue, dann gab es eine knappe Niederlage gegen RK Zagreb im Trainingslager, allerdings auch zu einem Zeitpunkt, wo wirklich sehr, sehr viel Müdigkeit herrschte.
Ja, ich erinnere mich noch an den Ton von Karl, der dann auch sagte, nach der Wanderung, die sie am Tag zuvor hatten,
genau.
Diese Wanderung, die steckt mir noch in den Beinen und die war echt, die zu Ermüdungen geführt hat.
Die sind, die haben Teambuilding gemacht und durften netterweise in Graz auf den Hausberg kraxeln, auf den Schöckel und mussten da einige hundert Höhenmeter hinter sich bringen und waren froh, als sie oben waren.
Ja.
Dann ging es nach dem Trainingslager weiter ins Westfälische zum SOTEC Cup in Halle, Westfalen. Da gab es im Halbfinale einen knappen 32-31 Sieg gegen Nantes und im Finale dann ein 34-38 gegen Westbrem. Aber auch da würde ich das nicht zu hoch bewerten. Ich muss auch sagen, es wirkte so, als ob Westbrem innerhalb der Vorbereitung schon einen Schritt weiter war.
Das auf jeden Fall. Das hat man auch am Vortag gesehen, wie sie da gespielt haben. Und man muss auch wirklich sagen, dass sie am Sonntag auch da schon einige Ausfälle auch hatten. Also man kann schon sagen, dass da ein ausgedünnter Kader gelaufen ist und das hat natürlich so ein bisschen in die Karten gespielt, ne? Nichtsdestotrotz haben sie sich trotzdem an diesem Wochenende meiner Meinung nach sehr gut präsentiert, obwohl sie ja auch müde waren nach einem Trainingslager und konnten da auf eine Art schon auch mithalten, würde ich behaupten.
Genau, und man hat auch schon gesehen, dass Philipp Jicher natürlich auch schon dabei ist, Lösungen zu suchen und Modelle einzuspielen, ein bisschen zu rotieren. Man muss auch dazu sagen, wenn sich jetzt Zuhörerinnen oder Zuhörer wundern, wenn so viele fehlen, mit wem spielen die eigentlich? Also die haben nicht nur Henry Papst als Perspektivspieler dabei, sondern ja auch noch
Linus Kutz,
genau, der auch frech aufgetreten ist, der, glaube ich, ja, das, auch das darf man nicht zu hoch bewerten, aber es war wichtig, dass er dabei war. Es geht ja auch immer darum, die Trainingsintensität hochzuhalten. Und insofern muss man mal sehen. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie am Ende die Aufstellung aussehen kann und darf am Donnerstag in Mannheim. Und würde sagen, dass es keinen Grund gibt zu grenzenlosem Optimismus, weil es schon so ist, glaube ich, dass der THW jetzt ausgerechnet zum Saisonstart einiges zu verkraften hat.
Einiges zu verkraften, einige Fragezeichen auch und auf eine Art kreativ werden muss.
Ja.
Ich glaube aber auch, und ich weiß es auch, dass einige andere Teams ja da auch mit ähnlichen Problemen zu hadern haben oder zu kämpfen haben. Das ist einfach aufgrund der geringen Vorbereitungszeit, mit dem ja viele Teams einfach gerade zu kämpfen haben. Das heißt, das könnte wiederum das Ganze auf Augenhöhe bringen.
Die Vorbereitung war ja auch deswegen so speziell, weil wir einen Sommer mit Olympischen Spielen hatten. Haben wir hier ja auch schon beim letzten Mal thematisiert. Und diese Olympischen Spiele waren für einen Spieler des THW Kiel auch etwas ganz Besonderes, womit wir schon bei der nächsten Kategorie wären, nämlich
Zebras in Love.
Die Rede ist von Rune Damke.
Ja, Rune Damke hat zwar die Silbermedaille mit nach Hause gebracht, aber in der Woche danach dann auch noch tatsächlich Gold wirklich an seinen Finger gebracht und hat ja seine Stine geheiratet. Das war am Donnerstag, 15. August, meine ich, also kurz vor dem Abschiedsspiel noch. In der Woche gab es dann doch einiges zu feiern.
Ja,
du hast es, glaube ich, auch schön aufgeschrieben, ne?
Rune hatte es mir erzählt, dass
oder sogar erzählt, ja.
Also Stine brauchte eigentlich gar kein Gold am Finger, denn die hat sich ja eine Goldmedaille von den Olympischen Spielen mit Norwegen mit nach Hause gebracht. Und dann, ich habe ja selber auch schon mal geheiratet und weiß, wie aufregend das ist. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, der war noch bei den Olympischen Spielen, hat eine Medaille gewonnen, ist voller Adrenalin, kommt nach Hause, dann steht gleich das nächste Highlight an. Er hat erzählt, dann gab es noch Sorge, ob die Schuhe der Braut rechtzeitig ankommen und das Kleid musste noch ein bisschen umgenäht werden und hat aber alles geklappt. Und wenn man weiß, was die planen, dass die jetzt eben hier
sich niederlassen wollen,
Familie gründen wollen, konnte man sich auf jeden Fall richtig, richtig doll mitfreuen mit Rune Damke.
Und er hat ja auch schon verraten, ne, dass jetzt in der Zukunft irgendwo dann die Familienplanung dann auch ansteht.
Genau.
Und auch total schön, was ich noch vor zwei Tagen gesehen habe. Am Wochenende hat Rune auch nochmal was gepostet auf Instagram von Stine, die sich ja sonst immer ein bisschen im Hintergrund hält, wo es darum ging, dass sie sich jetzt wirklich so auf das normale Leben freut. Und das fand ich total schön. Das fand ich eine schöne Geste, auch von ihm da, das so nochmal zu teilen und dass sie jetzt auch Zeit findet, das mal sacken zu lassen. Das war ja gar nicht, in der ganzen Zeit war ja gar nicht die Möglichkeit, das mal sacken zu lassen. Und
wo kann man etwas besser sacken lassen als im schönen Kiel, würde ich sagen. Ich bin auch schon ein paar Mal gefragt worden, ob ich weiß, wo Stine Oftedal oder jetzt Stine Damke Oftedal oder andersrum,
weiß ich gar nicht genau.
Stine Oftedal Damke, klingt auch gut, wo sie vorhat abzutrainieren, ob sie ihre Karriere noch irgendwie abtrainierend ausklingen lassen möchte. Ist eigentlich auch eine spannende Frage, der müssen wir mal auf den Grund gehen. Es gibt in Kiel ja zumindest mit dem TSV Altenholz, glaube ich, einen Drittligisten,
genau. Wäre das eine mögliche Idee, aber das ist schon für ein
Nach Bad Schwartau oder nach Nordharreslee müsste man dann schon ein bisschen weiterfahren. Ich weiß gar nicht, ob sie da noch Lust drauf hätte, aber auf jeden Fall
interessante
wird das
Frage.
Doch eine interessante Frage für die nächste Pärchengeschichte, die wir dann irgendwann mal planen können.
Ja.
Gut, dann kämen wir jetzt nämlich auch schon von den Zebras in Love zum
Zebra des Monats.
Fang du doch einfach mal an. Wer ist dein Zebra des Monats? Ich bin gespannt.
Mein Zebra des Monats. Also, sie haben es mir nicht leicht gemacht, die Zebras. Aber du hast es sicherlich schon mitbekommen, dass ich von dem einen oder anderen Neuzugang ein Fan bin. Ich glaube, du aber auch.
Ich wollte gerade sagen, nicht leicht gemacht könnte ja auch heißen, da war gar keiner dabei, der in Frage kommt.
Nein.
Oder es waren so viele, die in Frage kommen.
Es waren so viele, die in Frage gekommen sind. Und am Ende hat das Rennen bei mir Emil Madsen gemacht. Einfach aufgrund der Coolness, die er da reinbringt. Der spielt das Spiel einfach runter. Der haut da manchmal Würfe raus, wo ich mir denke, okay, damit hätte jetzt niemand so wirklich noch gerechnet oder geplant. Das war eigentlich schon durch.
Meinst du nur die Insta sehen oder auch die ziemlich weit drüber gegangen sind?
Nein, wenn die jetzt auch noch alle ins Tor gegangen wären, dann wäre auf jeden Fall sein Scoring wahrscheinlich noch weiter oben. Also der hat ja da wirklich kontinuierlich, beim Test gegen Hamburg hat es 9 gemacht. Gegen Nantes hat er 9 gemacht. Gegen Westbrem hat er 5, gegen Zagreb 6. Also das kann sich schon sehen lassen. Und wie gesagt, er spielt da mit so einer Coolness, Abgeklärtheit und er ist 23 Jahre alt, wird da auf jeden Fall seiner Rolle gerecht, ne, als Torschützenkönig der Champions League aus der Saison 2022/23. Also das hat mich schon echt beeindruckt auf eine Art.
Mhm.
Deswegen ist er für mich mein Zebra des Monats.
Ich fand das auch sehr spannend. Bei mir wollte es der Zufall so, dass ich am selben Abend zuerst mit Emil Madsen und dann mit Benze Imre gesprochen habe. Und bei Benze Imre, der ja auch noch sehr jung ist, da war das so ein bisschen so, der Junge ist zum ersten Mal von zu Hause weg und muss erstmal lernen, wie man kocht und wie man so eine Wohnung führt und wie man alles auf die Reihe kriegt. Und nicht, dass jetzt irgendwie seine Eltern, die ja auch Olympiamedaillengewinner sind, dass die das nicht supported hätten und auch forciert hätten, dass er als erster der Familie Ungarn verlässt. Ja. Aber im Kontrast dazu war Emil Madsen irgendwie so mit so einer, ich finde, der hat so eine Street-Credibility, der ist so ein bisschen rotzig und sagte dann, meine Eltern haben sich getrennt, als ich ein Jahr alt war und dann war ich irgendwann mal 4 Jahre auf dem Internat in Odense und ich bin, seitdem ich 16 bin, alleine und hier gar kein Problem und so weiter. Also der verkauft das alles mit so einer, mit so einer Lässigkeit, finde ich, die er auch meiner Meinung nach auf dem Spielfeld verkörpert.
Ja, genau.
Und wenn ich sage Street Credibility, es gab ja früher mal einen sehr beliebten THW-Spieler, Christian Zeitz, der dem immer so das Etikett des Straßenhandballers angeheftet wurde. Und ich finde, in diese Kategorie könnte Emil Madsen auch reinrutschen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das laufen wird am Anfang.
Und ich glaube, er tut auch dem Team dann auf der Art und Weise dann auch gut, auch fürs generelle Spiel. Ich glaube, er bricht da einige Spielsysteme irgendwie auf eine Art auf und bringt da was ganz Neues mit rein.
Mhm. Ich habe mich trotzdem für ein anderes Zebra des Monats entschieden, nämlich für Karl Valinius. Die meisten derer, die jetzt zuhören, haben vielleicht noch eine Erinnerung, dass ich von Anfang an angetan war von dem, was Karl spielen kann, wenn er denn spielt. Und mich hat sehr beeindruckt, haben zwei Dinge sehr beeindruckt. Zum einen, dass es immer so ist, dass dieser Junge, der wenig spricht, immer so wirkt, als ob er sich lieber im Hintergrund hält und eher zurückhaltend ist, dass der aber, wenn er spricht, einfach sehr authentisch, sehr ehrlich ist und ausspricht, was ist. Der spricht darüber, dass ihm auch schon mal ein Trainer gesagt hat, dass man bei ihm immer viel zu leicht sehen kann, was er gerade fühlt nach außen und dass er daran arbeiten will. Der hat darüber gesprochen, wie die Zeiten in Kiel waren, als es nicht so lief. Der hat darüber gesprochen, wie wichtig ihm war, bei den Olympischen Spielen im schwedischen Nationalteam Anerkennung zu bekommen, Spielzeit zu bekommen. Und das Zweite ist, ich finde es richtig stark, wie sehr er diesen Plan umsetzen möchte über das Abwehrspiel auf der Position 4 im Innenblock irgendwie einen Umweg in die Mannschaft zu nehmen. Er hat jetzt in der Vergangenheit den direkten Weg als Spieler im linken Rückraum nicht geschafft. Er sagt auch ganz ehrlich, wenn andere besser sind, dann ist das so. Also ein Erik Johansson, an dem war kein Vorbeikommen. Und dann gibt es auch Niko Bilic und Domagoj Duvnjak und wer da noch alles an Rechtshändern mitspielt. Aber er will ein Spieler werden, der beides kann, der Abwehr spielen kann und der eben über diese Position, die ja jetzt im Moment auch gerade, wo Henrik Pekeler gefehlt hat, nicht ganz unwichtig war, dass er über diese Position irgendwie so eine neue Wertigkeit für sich erreichen kann. Und das finde ich spannend und authentisch und das nötigt mir auch großen Respekt ab, weil ich glaube, dass es nicht leicht ist, sich durch so ein, ich sag jetzt mal pathetisch, Tal der Tränen durchzukämpfen und am Ende so da wieder rauszukommen. Und ich glaube, dass er das schaffen kann. Es gab ja auch immer mal wieder Gerüchte, dass er verliehen werden soll oder dass man sich ganz von ihm trennt. Der Vertrag läuft noch bis 2027. Aber ich fände es richtig cool, wenn der das schafft und wenn der ein wichtiger Teil dieser Mannschaft wird, weil ich finde, dass er da gut reinpasst, dass er was mitbringt, was andere nicht haben. Und darum ist er mein Zebra des Monats.
Kann ich gut verstehen. Also für mich ist er gerade das Zebra, das am meisten Biss hat. Nicht, dass ich den anderen jetzt irgendwas absprechen möchte, aber das ist wirklich in den vergangenen Spielen, Testspielen echt wahrnehmbar gewesen. Auch allein schon deswegen, dass er irgendwie 2 Minuten Strafen irgendwie dann hatte oder Karten bekommen hat.
2 Zeitstrafen in einem Testspiel beim TSV Altenholz muss man auch erstmal machen. Ja, genau.
Also da hast du schon gesehen, der will. Der ist wirklich heiß und zeigt gerade wirklich Biss. Vielleicht auch die Chance, die man dann irgendwo auch bekommt, wenn andere Spieler jetzt gerade nicht so auftreten können, dass man da selber sich dann auch nochmal mit nach vorne bringen kann. Und das sieht man bei ihm. Das freut mich irgendwo auch.
Das waren unsere ersten Zebras des Monats. Damit wären wir jetzt beim
Reisetagebuch.
Die erste Auswärtsreise steht gleich am ersten Spieltag bevor. Am Donnerstag geht's zu den Rhein-Neckar-Löwen nach Mannheim. Keine leichte Aufgabe, wie ich finde. Die haben sich mit Sebastian Heimann und Ivan Martinovic im Rückraum echt gut verstärkt. Waren 12. Das ist für einen ehemaligen deutschen Meister wirklich richtig enttäuschend. Haben sich in der Zwischenzeit von Geschäftsführerin Jennifer Kettemann getrennt. Viele sagen, und im Umfeld des Vereins und in den Medien in Mannheim wurde gesagt, dass das der richtige Schritt war, dass sie eher für eine Negativentwicklung stand. Und jetzt ist dort mit Uwe Gensheimer, dem ehemaligen Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, auch gleich als sportlicher Leiter nach Ende seiner Karriere ein neuer starker Mann bei den Löwen dabei. Also ich finde, das ist anspruchsvoll für eine erste Reise.
Und ich glaube auch, dass sie wirklich eine der Teams sind, die es so ein bisschen auch ungemütlich machen in der kommenden Liga. Also dass die wirklich auch ambitionierte Ziele haben, sich, glaube ich, eher ein bisschen im Mittelfeld trotzdem aufhalten werden. Es aber trotzdem nicht so leicht dann den anderen Teams machen, die, sage ich jetzt mal, ohne da zu viel vorwegzunehmen. Aber ja, ich glaube, die machen es den anderen Teams, also den ersten 4, die ich jetzt für mich jetzt da festgelegt habe, ich glaube, die werden es echt ungemütlich machen.
Also deren Anspruch ist, glaube ich, schon ins europäische Geschäft irgendwann zurückzukommen.
Ja, das auf jeden Fall.
Die haben ja auch ein ganz anderes Budgetgefüge, spielen in Mannheim in der großen Halle und so weiter. Also die können auf Dauer nicht irgendwo auf den Plätzen 8 bis 12 rumkrebsen.
Nee, das sehe ich auch nicht so. Also ich glaube auch, dass sie wirklich da vorhaben, unter den ersten 6 da auf jeden Fall zu sein, um da wirklich auch eine Chance zu haben.
Wenn wir im Reisetagebuch ein bisschen zurückblättern, dann können wir nochmal über das Trainingslager sprechen. Wir beide waren ja auch zusammen mit unserem Kollegen Sascha Klahn, Fotograf, mit dabei in Graz und im Anschluss auch noch in Halle Westfalen. Ich habe es eben schon erwähnt beim SoTec Cup. Ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ob du meine Meinung teilst, dass sich ein bisschen was geändert hat. Du warst ja letzte Saison noch nicht dabei, aber dass der THW auch seine Lehren gezogen hat. Bei uns im Interview vor der Sommerpause hatte Geschäftsführer Viktor Szilágyi schon mal gesagt, dass man zwar nicht die Ziele über Bord werfen musste, aber dass man vielleicht Erwartungshaltung etwas hätte dämpfen können, dass man vielleicht die Mannschaft in den Krisenphasen der vergangenen Saison etwas mehr hätte schützen können. In einem Interview mit den Kollegen vom Magazin Handball Inside hat er jetzt auch von einem
Schutzmantel gesprochen,
den man um den Verein und um die Mannschaft ziehen oder hüllen möchte. Und
im Gegenzug aber auch sehr viel Aufklärung und Kommunikation leisten möchte über eigene Kanäle.
Ja, also der Verein oder die handelnden Personen fühlten sich offensichtlich auch missverstanden oder zumindest zu scharf kritisiert. Was können wir dazu sagen? Zumindest können wir sagen, dass wir diesen Schutzmantel auch in Graz schon gespürt haben. Also wir waren nur bei rund einem Drittel der Trainingseinheiten dabei, was auf jeden Fall ein Novum war. In den vergangenen Jahren war es immer selbstverständlich, dass wir allen Einheiten beiwohnen durften.
Ich kann da jetzt keine Vergleiche ziehen, aber kann da auf jeden Fall so mitgehen, dass das in vielerlei Hinsicht dann ja, zu spüren war oder zu sehen war. Und es gab, es gab einfach Grenzen.
Es gab verschlossene Türen, ja, genau, für uns, die es vorher nicht gegeben hatte. Und
das spiegelt halt eben wiederum den Schutzmantel, von dem auch dann Viktor Szilágyi dann sprach. Genau. Ne? Und dass man auch sagt, man möchte die Mannschaft auf eine Art schützen.
Die Frage ist, wovor? Mhm. Die Mannschaft selbst oder die Mannschaft nicht, aber die Spieler, einzelne Spieler selbst haben rückblickend auch nochmal so auf die Saison geblickt und haben gesagt, ein Knackpunkt war, dass die Mannschaft oft, wenn es in Spielen nicht lief, so richtig auseinandergebrochen ist. Es war auch immer mal wieder die Rede davon, dass der Druck sehr hoch war. Das hat ja Viktor Szilágyi auch angedeutet, dass eben man die Mannschaft vielleicht davor auch schützen muss. Darum bin ich wirklich sehr gespannt, wie der Bogen aus der letzten Saison über Graz in die neue Saison gespannt wird. Das ist spannend, finde ich.
Ja, ich meine, die vergangene Saison, die war halt einfach anders im Vergleich zu den vergangenen. Und dass da mehr Druck da war, das ist irgendwo auch klar. Trotzdem ist halt die Frage, wenn du es nicht gewohnt warst, vorher mit dieser Art von Druck umzugehen, was für Lehren ziehst du jetzt daraus und wie gehst du damit um? Ist es jetzt, ja, wir ziehen den Schutzmantel drumherum, ist trotzdem die Frage, inwiefern kann ich da meine Spieler schützen davor? Weil wir wissen alle, je weiter oben wir sind, desto dünner wird die Luft. Und dann muss ich irgendwo auf eine Art auch damit umgehen können.
Und man muss fairerweise auch ergänzen, dass beim THW Kiel ansonsten eigentlich immer die Devise lautete, wir hier beim THW Kiel sind an Druck gewöhnt. Das kennen wir nicht anders. Das ist auch etwas, was Philipp Jicher immer gesagt hat, der ja als absoluter Weltklasse-Spieler, Welthandballer, alle Titel gewonnen, die es zu gewinnen gibt. So
der
ungefähr.
Weiß das ja auch.
Der weiß das und der hat auch immer wieder konstatiert, Druck gehört zu unserem Beruf dazu und mit Druck können wir umgehen. Insofern sage ich deswegen eben, dass ich gespannt bin, wie dieser Bogen geschlagen werden kann in die neue Saison. Denn der Druck wird ja nicht kleiner. Ich zitiere mal den Aufsichtsratsvorsitzenden Marc Weinstock, der gesagt hat, dass das Ziel sein muss, er hat muss betont, in die Champions League zurückzukehren, was bedeutet, dass er als Ziel ausgerufen hat, in dieser Saison Meister oder Vizemeister zu werden. Und das ist ein ambitioniertes Ziel. Nicht, weil ich das der Mannschaft nicht zutraue, sondern weil es einfach eine große Konkurrenz gibt, weil der THW nicht umsonst Platz 4 belegt hatte in der Vorsaison und man jetzt auch nicht feststellen kann, dass die Mannschaften, die oben mitspielen, nachlassen oder schwächer geworden sind und dass dieses Becken, in dem sich der THW da tummelt, irgendwie angenehmer geworden ist. Insofern, ja, dieser Schutzmantel in Kombination mit den hochgesteckten Zielen, finde ich, ist eine spannende, explosive, eine Mischung, die viel verspricht. Womit wir dann, wenn wir das jetzt schon angedeutet haben, auch bei der nächsten Rubrik wären, nämlich beim
Tellerrand,
wo wir einmal den Blick auf die Liga werfen wollen. Ich frage jetzt mal gleich ganz direkt, wer ist denn dein Meisterschaftsfavorit? Ja, genau.
Ja.
Trommelwirbel.
Ja, das Meisterrennen, ich habe es ja eben schon mal angesprochen, wollte jetzt auch nicht so viel vorwegnehmen. Es gibt 4 Clubs, die vorne mit dabei sind, die mitspielen wollen, die ich aber auch da vorne sehe. Für mich, da muss ich tatsächlich auch mit Alfred Gislason mitgehen. So leid es mir tut, ist es die SG.
Oh, das hört man nicht gerne.
Hört man
Kiel.
Nicht gern, das hört man nicht.
Flensburg-Handewitt.
Ich habe mich jetzt auch nur auf die Fakten bezogen.
Nie im Leben hätte ich mich getraut, das zu sagen.
Das kann auch nur ich mich trauen, ne? Als zugezogen.
Das kann nur eine Baden-Württembergerin sagen.
Ja, ich muss aber auch da nochmal, kriegt auf jeden Fall auch ein baden-württembergischer Verein von mir auf eine Art vielleicht gleich nochmal das Fett weg, auch wenn ich da auch sagen muss, hey.
Ich dachte, jetzt du sagst, die SG BBM Bietigheim wird deutscher Meister.
Ja, das fände ich ganz toll. da können wir gleich nochmal dazu kommen. Aber ich denke, da lasse ich jetzt erstmal so ein bisschen so die Fakten sprechen, auch wenn ich es dem THW Kiel auf jeden Fall wünsche. Man muss einfach mal die Fakten ansehen, dass sie am wenigsten Verletzungspech jetzt einfach auch hatten durch die Olympischen Spiele. Und jetzt irgendwie eine Saison hatten, wo sie sich einspielen konnten. Wenig Veränderungen auch im Kader hatten. Das heißt, die sind irgendwo schon auf eine Art eingespielt. Und wenn man das sprechen lässt, geht man da schon klar ins Meisterschaftsrennen.
Ich gehe da auch mit. Also,
rein jetzt von den Fakten. Ja. Wir wissen alle, der Sport schreibt seine eigenen Geschichten, um jetzt da nicht zu weit in Phrasen und Floskeln zu abzutauchen. Es ist alles möglich. Aber dennoch sehe ich das einfach da wirklich als klaren Favoriten.
Der Trainer Nikolai Krikau hat sich jetzt ein Jahr lang an die dünne Luft oder den harten Gegenwind in der Bundesliga gewöhnen können. Das Gleiche gilt für den Topspieler Simon Pytlick, genau wie Johannes Goller da, auch eine Schlüsselfigur. Die haben ganz wenig Durchmischung im Kader. Die haben mit Niklas Kirkelöcke von den Löwen im rechten Rückraum einen einzigen Neuzugang, der eine Top-Verstärkung ist. Und eigentlich haben sie gefühlt auch noch einen zweiten Neuzugang, denn Kai Smits war erkrankt und kehrt auch jetzt erst wieder auf die Position im rechten Rückraum zurück, wo sie dann viel, viel stärker als zuletzt besetzt sein werden. Also das ist schon
Ja, und wenn ich richtig gerechnet habe, auch insgesamt 6 Spieler, die halt nach Olympia auch zurückkommen. Also mit einer Goldmedaille, das ist dann halt auch, wo du sagst.
Ich glaube, 5-mal Gold, 1-mal Silber.
Oder so.
Johannes Goller hat Silber gewonnen. Ja. Und bei den 5 Dänen ist allerdings auch mit Kevin Möller im Tor einer dabei, der nicht gespielt hat, sondern nur Ersatzmann war.
Aber trotzdem so vom Ding her kann sich das so sehen lassen.
Keine Hiobsbotschaften im Moment, keine Rückschläge, können in Ruhe arbeiten. Und ich erwarte sehr, sehr viel von denen. Apropos Hiobsbotschaften, das kann man jetzt für den SC Magdeburg nicht behaupten. Die haben nämlich als Erbe der Olympischen Spiele einen verletzten Tim Hornke und einen verletzten Felix Klar zurückbekommen. Besonders der Schwede fällt richtig ins Gewicht. Dafür wurde noch schnell Manuel Zehnder, der Top-Torjäger der Bundesliga aus der Vorsaison, geholt, der an Eisenach ausgeliehen war und nicht zurück wollte nach Erlangen. Da gab es Gerichtsstreits und so weiter, aber jetzt ist alles aufgelöst. Dann wurde für die Rechtsaußenposition noch Isaac Persson vom BHC geholt. Erwähnenswert ist auch, dass Portner im Tor, um den es diesen Crystal Meth Skandal gab, dass der freigesprochen ist und auch wieder im Kader steht. Ja, aber der SCM tanzt ja auch auf vielen Hochzeiten und mit Super Globe und allem drum und dran. Da bin ich sehr gespannt auf die ersten 4-5 Spieltage, wie die reinkommen, in welchem Zustand die sind. Benno Wiegert, der Trainer, hat nach dem Supercup, den der SCM ja verloren hat gegen die Füchse, ziemlich gezetert, hat gesagt, kommt viel zu früh und hat man beiden Mannschaften angemerkt und so weiter.
Und da auch nochmal die Olympischen Spiele thematisiert, genau. Dass die irgendwie auch müde sind, leer sind, mental leer sind.
Man habe da nicht mehr erwarten können und so weiter. Und insofern, zwischen dem Supercup und dem Saisonstart liegt jetzt auch nicht so viel Zeit. Insofern bin ich wirklich gespannt, in welchem Zustand, ich glaube, dieses Wort trifft es, in welchem Zustand mental und physisch und auf dem Papier, was den Kader angeht, sich der SCM am Anfang präsentieren wird, aber auf jeden Fall sagt man nichts Falsches, wenn man sagt, der SCM ist auch einer der Titelanwärter.
Absolut, absolut. Und was ich halt auch an Wiegert irgendwo beobachte, er ist ein Trainer, der irgendwo langfristig denkt und langfristig plant. Also ich denke, das sollte eigentlich jeder Trainer tun. Ich finde, das ist bei ihm nochmal sehr präsent. Und auch wie er auftritt, also für mich ist er ein sehr moderner Trainer, der irgendwo auch versteht, was es gerade braucht in der Zeit. Das ist so mein Eindruck von ihm. Bisher. Wen ich jetzt noch mit ins Becken werfen würde, sind klar die Füchse Berlin. Vizemeister. Meiner Meinung nach haben die sehr viel richtig gemacht im vergangenen Jahr mit den Mitteln, die sie hatten, da zu landen. Haben jetzt ja einen Abgang, der vielleicht doch irgendwo so ein bisschen vielleicht auffallen wird mit Hans Lindberg. Haben aber trotzdem noch, oder was wolltest du gerade sagen?
Ja, die haben dafür Tobias Reichmann verpflichtet, also, auch ein ehemaliger Kieler. Und das ist ein richtig, richtig guter Transfer. Der Kerl weiß einfach, was man da auf der Position rechts außen zu tun hat und funktioniert wie eine Maschine, macht wenig Fehler, funktioniert auch vor allem von Anfang an. Vieles bei den Füchsen hängt natürlich auch von Matthias Gitzel ab, der auch bei Olympia wieder so wahnsinnig gut war und auch zu Recht wieder alle Ehren abbekommen hat, All-Star-Team und so weiter. Was ich bei den Füchsen spannend finde, ist, die hatten ja immer den VfL Potsdam als Farmteam, wo sie ihre jungen Spieler so ein bisschen aufgebaut haben. Die sind nun dummerweise aber auch in die erste Bundesliga aufgestiegen und dieses Konstrukt fällt damit sozusagen flach. Max Benecke und Lasse Ludwig sind zu den Füchsen gewechselt, aber diese Durchlässigkeit ist nicht mehr da und da bin ich gespannt, wie das funktionieren wird. Ja.
Trotzdem blickt der Trainer halt auch auf die vergangene Saison und sagt, hey, wir sind, einerseits kann man sagen, nur dreimal Zweiter geworden. Er sagt aber, nee, hey, wir sind dreimal Zweiter geworden und haben halt eben auch noch die Champions League, also Qualifizierung. Das ist halt schon echt ein super Ziel und eine super Leistung, die wir dafür gebracht haben.
Fluch und Segen, denn ich denke, die Champions League wird natürlich auch dazu führen, dass sie jetzt auf drei Hochzeiten tanzen.
Absolut.
Und man sehen muss, wie sie
mit dem Kader zurechtkommen und wie sie mit der Belastung umgehen.
Ja, mit der Belastung,
Weil da haben sie auch mal gesagt, ja, da konnten wir bisher halt uns ausruhen auf eine, also ausruhen in Anführungszeichen, aber das wird jetzt halt nochmal eine ganz andere Nummer.
Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass wir in diesem Jahr einen Dreikampf haben werden. Ich sehe die Füchse aufgrund dieser eben angesprochenen Punkte eher ein bisschen hinten dran. Mhm. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass eher aus diesem Bereich dahinter, aus der Lauerstellung vielleicht noch der eine oder andere Verein nach vorne prescht. Ich finde zum Beispiel, dass der VfL Gummersbach mit Quentin Mahé einen wahnsinnig tollen Transfer gelandet hat. Dazu bekommen sie Dominik Kuzmanovic im Tor. Also die werden auf jeden Fall nicht schwächer. Auch da muss man sehen, wie die sich, wenn sie die Quali schaffen, wie die sich behaupten in der European League. Die Hannoveraner Recken finde ich spannend. Da macht Christian Prokop, der ehemalige Bundestrainer, einen Spitzenjob. Die haben mit Renas Uschins jetzt ganz plötzlich auf einmal irgendwie den most sexy deutschen Nationalspieler in ihren Reihen, der wahnsinnig tolle Olympische Spiele absolviert hat, der sich überall gut verkauft und auch einfach ein kluges Bürschchen ist. Haben mit Joel Birlehm im Tor und Lukas Stutzke sich auch punktuell gut verstärkt. In Melsung gibt es mal wieder einen Umbruch, wie üblich. Dann wird gesagt, jetzt muss Melsung aber wirklich mal performen und am Ende muss man dann sehen, ob es klappt oder nicht. Auch Dreifachbelastung, kritisches Thema. Ich habe irgendwie die Hoffnung, den Glauben an Melsung aufgegeben, aber wer weiß, vielleicht belehren die mich ja auch eines Besseren. Ja, dann sind wir im Süden.
Dann sind wir im Süden.
Was glaubst du denn, wer absteigen muss?
Ja, also es ist ja häufig so, dass man sagt, dass die frisch aufgestiegen sind, natürlich erstmal den Kampf haben um den Abstieg. Ne? Und da ist halt leider auch die SG Bietigheim mit dabei. Mein mehr oder weniger Heimatverein, ich traue denen aber trotzdem auch einiges zu. Ne? Die haben wirklich immer wieder den Sprung geschafft in die erste Liga, die tanzen da immer so ein bisschen hin und her und können aber auch zeigen, dass sie da irgendwo so ein bisschen auch ins Mittelfeld rücken können. Dementsprechend, klar, habe ich auf meiner Liste Potsdam und Bietigheim als Abstiegskandidaten aufgeführt, will mich da jetzt aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Bietigheim hat immerhin Julius Kühn, ehemaligen Nationalspieler, verpflichtet. Daniel Rebmann im Tor ist auch keine dumme Verstärkung, Verpflichtung.
Und der ja wirklich immer wieder gehandelt wurde als Abstiegskandidat, auch schon in der vergangenen Saison, war ja mit Eisenach irgendwo immer wieder die Diskussion. Genauso sagt man ja auch, ja, Wetzlar und Stuttgart müssen irgendwie gucken, dass sie schnell Punkte kriegen, um dann wirklich so wieder in dieses gemütliche Mittelfeld vorzurücken, um sich da auch nochmal, sag ich mal, den Raum und die Zeit auch nehmen zu können, sich nochmal ein bisschen zu entwickeln, nochmal zu gucken. Das sind ja wirklich so typische Vereine, die da wirklich einfach nur ein bisschen Raum brauchen, auf eine Art,
Liste,
wenn ich das so ausdrücken darf.
Die Liste könnte man noch fortführen. Ich frage mich, wie lange der HCR lang diese ständigen Turbulenzen und Trainerwechsel und Wechsel in der sportlichen Leitung und auf dem Feld, wie lange sie das noch aushalten. Ich frage mich, wie das fruchten wird bei Frisch auf Göpping, dass sie einfach mal den kompletten Kader umgekrempelt und auf links gedreht haben. Das kann auch nach hinten losgehen. Eisenach hat Manuel Zehnder, wie wir eben schon gesagt hatten, an den SC Magdeburg verloren. Der war natürlich sehr, sehr wichtig für das Spiel. Dafür steht dort jetzt Silvio Heinevetter im Tor.
Genau.
Also alle haben so ein bisschen ihr Für und Wider. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht doch der VfL Potsdam am Ende ein bisschen abfällt hinter der Konkurrenz und dass als zweite Mannschaft aber eher kein Aufsteiger wieder absteigen muss, sondern dass wir vielleicht so irgendwas wie Erlangen, Wetzlar, Göpping dann als zweiten Absteiger sehen werden. Also die Aktivitäten, die im Sommer getätigt haben, haben mich jetzt nicht bei allen komplett überzeugt, muss ich sagen. Ja, das waren die Konkurrenten. Also ich halte mal fest, um es nochmal zusammenzufassen, du denkst, die SG Flensburg-Handewitt wird deutscher Meister. Ich traue mich nicht, das zu sagen.
Hass auf meiner Seite.
Du darfst das aber sagen, weil
noch
du,
kennt mich niemand
weil
so
du
wirklich in
aus
der
Baden-Württemberg
Stadt
kommst und eher sowieso aus der Region der SG Bietigheim. Ich gehe von einem Dreikampf aus zwischen dem SC Magdeburg, der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel um die Meisterschaft und
den Kampf habe ich ja nicht ausgeschlossen. Ne? Ich habe ja schon auch gesagt, dass bei mir wird es halt ein Vierkampf, ein Meisterrennen um
ja,
der ersten, ja.
Ich finde, man muss das auch immer erweitern. Es geht ja nicht immer nur um den Titelkampf, sondern ganz, ganz wichtig ist ja auch die Qualifikation für die Champions League. Da reicht schon Platz 2. Und um diese 2 Plätze streiten sich in erster Linie meiner Meinung nach diese 3 Mannschaften. Beim Abstieg haben wir uns nicht so richtig festgelegt. Vielleicht kann man sagen, ein Aufsteiger muss wieder runter und eine Mannschaft, mit der vielleicht jetzt noch keiner rechnet, inklusive dieser Mannschaft selbst. Und das wird die neue Saison. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bis zur nächsten Folge müssen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch gar nicht lange warten, denn wir rutschen jetzt wieder in unsere ganz normale, turnusmäßige Abfolge. Die nächste Folge kommt dann nämlich am 10. September. Dann wissen wir schon ein bisschen mehr. Das ist nach dem Start bei den Löwen und vor dem 2. Spieltag und dem Heimauftakt gegen Frisch auf Göpping. Ich kündige jetzt schon mal an, das wird eine etwas kürzere Folge, weil wir jetzt so einen kurzen Abstand haben und dann nur ein Spiel gewesen ist.
Es kommt darauf an, was passiert bis dahin. Na, wir wissen es ja nicht.
Das stimmt. Das weiß man nie. Das weiß man nie, das stimmt. Wer in der Zwischenzeit Lust hat, sich über den THW Kiel bei uns zu informieren, dem empfehle ich den Newsletter Schwarz auf Weiß, das THW-Update, jeden Donnerstag.
Jeden Donnerstag, ja.
Und bei Fragen, Anregungen, Kritik, Hinweisen aller Art können Sie sich gerne melden unter sportredaktion@kieler-nachrichten.de.
Da wird wahrscheinlich jetzt in mein Postfach einiges kommen.
Genau.
Ankündigung.
Genau. Wenden Sie sich gern an die Kollegin. Sie hat das gesagt. Ich wiederhole, die SG Flensburg-Handewitt wird deutscher Meister. Dem ist nichts hinzuzufügen.
THW Kiel wird Zweiter. Ist auch okay, oder?
Ist auch okay. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.